Wir wollen auch miteinander beten. Jetzt danken wir dir, Herr, für diesen Vormittag. Wir danken dir für diese Stunde, wollen dich bitten, dass du uns noch einmal innere Konzentration gibst, um das aufzunehmen, was du uns zu sagen hast. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass unser Glaube geradlinig ist. Geradlinig, eingleisig, einfältig. Dass wir wirklich in dem, was mit unserem Glauben zu tun hat, wir auch dich meinen und nicht ein Stück weit uns selbst. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns ganz gelassen machst, damit wir dich wirken können und nicht mit unserem eigenen Wollen und Nachhelfen dir im Wege sind. Lenk und leite du jetzt in dieser Weise unsere Gedanken, korrigiere uns aus, wo wir Korrektur von dir, von deiner Seite her, nötig haben. Du bist jetzt in unserer Mitte. Wir wissen, dass wenn wir das wollen, dass du uns auch entsprechend berührst. Auch heute Morgen wollen wir dich bitten, dass du unseren Redner segnest, auf seinen weiteren Weg nachher segnest. Amen.
Ich möchte, wie es auch im Programm angekündigt ist, über Simon den Zauberer sprechen. Der steht in Apostelgeschichte, oder seine Geschichte steht in Apostelgeschichte 8, vor der Geschichte, die wir gestern behandelt haben. Da könnte jemand vielleicht sagen, warum denn das? Da ist ja die Reihenfolge verdreht. Ich habe das so getan, weil ich anhand dieser Geschichte von Simon dem Zauberer etwas über den Dienst für Jesus deutlich machen möchte. Es ist ja so, dass wir in die Nachfolge Jesu treten, um ihm zu dienen. So sagt es zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Wir sind zu ihm bekehrt, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Von den Abgöttern weg, zu ihm hin. Zu dem Zweck, dass wir ihm dienen, dass wir für ihn da sind. Wobei wir das Dienen nicht so ganz eng verstehen wollen, dass er etwa nur ein Prediger damit gemeint wäre oder so, sondern einfach für ihn da sein und wo immer er es von uns möchte, dass wir ihm zur Verfügung stehen und die Arbeit tun, die zum Bau seines Reiches wichtig ist. Das können wir vielleicht an diesem Simon deutlich machen. Er fällt ein bisschen aus dem Rahmen dessen, was ich sonst in diesen Tagen behandelt habe, weil er eigentlich ein Negativbeispiel ist, während das andere Positivbeispiele waren. Aber das macht ja nichts. Die Negativbeispiele sind ja genauso hilfreich für uns, manchmal vielleicht sogar hilfreicher als die Positivbeispiele. Es hätte auch zur Möglichkeit gestanden, etwa aus Apostelgeschichte 10 die Geschichte vom Cornelius zu nehmen, weil die auch nochmal in diese Reihe hineingehört, wie Gott praktisch die Heiden erreicht, über die Grenzen Israels hinausgeht. Oder interessant wäre in diesem Zusammenhang auch, wie die erste Predigt des Paulus in Athen uns geschildert ist in der Apostelgeschichte, wo er also wirklich Leute, die wirklich keine Ahnung haben von diesem Hintergrund, wie er sie anspricht. Aber das alles ging nun natürlich nicht zu machen, weil unsere Zeit begrenzt war. Ich denke, darum wollen wir uns mal zunächst mit diesem Simon befassen. Ich lese seine Geschichte aus Apostelgeschichte 8 von Vers 4 an. Die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Also zerstreut durch die Verfolgung in Jerusalem. Philippus aber, das war der, von dem wir gestern auch sprachen, also dieser Diakon Philippus, nicht der Jünger aus dem Zwölferkreis. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Es entstand große Freude in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach: Gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm: Dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach: Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Wie das Evangelium zu den Heiden kommt, dazu gehört auch der Anfang unserer Geschichte, dass nämlich die Menschen in Jerusalem, die Gläubigen in Jerusalem, verfolgt werden und dadurch gezwungen werden, in die Welt hinauszugehen, in die umliegenden Länder, auch eben nach Samaria, und dass sie dort das Evangelium von Jesus predigen. Gott hat also eine Absicht damit, dass er die Gemeinde in Jerusalem verfolgen lässt. Offensichtlich will er, dass damit sein Reich gebaut wird, auch an anderen Orten. Die sollen nicht da zusammenklucken in Jerusalem, weil das so schön ist, so gemütlich da zusammen zu sein und so sich an die alten Zeiten zu erinnern, wie Jesus noch unter uns war, nicht wahr? Und in diesen Räumen hat er gesessen und ach, was war das damals schön. So kann nicht Gemeinde Jesu gebaut werden, indem man von alten Zeiten schwärmt und sich gemütlich beieinander sitzt und es sich gut sein lässt, sondern indem man hinausgeht und andere zu gewinnen sucht und das Reich Gottes ausbreitet, die Herrschaft Gottes über die ganze Welt proklamiert. Der Dienst war ihnen also sozusagen aufgezwungen. Natürlich hätten sie das auch verweigern können, das Zeugnis von Jesus. Aber es war eine Hilfe, dass sie einfach nun in fremde Umgebung kamen und dort haben sie von Jesus erzählt. Genau weiß man nicht, wo das ist. Es ist ja immer von Samaria und einmal von der Hauptstadt Samariens die Rede. Samarien, wie ich gestern erklärt habe, war eine Provinz zwischen Galiläa und Judäa gelegen, also in diesem Bereich, in dem man normalerweise die Juden nicht ging. Deswegen der Samariter, Sie erinnern sich, der barmherzige Samariter, war eigentlich ein Verachteter. Man hatte damit nichts zu tun, weil das keine richtigen Nachkommen Abrahams waren. Eine Stadt, eine Hauptstadt, ist nicht so recht klar, was das für eine Stadt war. Samaria war ja früher die Festung gewesen des Nordreiches Israel, das bestand aber nicht mehr. Manche vermuten, dass diese Stadt dann Sichem gewesen ist. Es spricht einiges dafür, weil es vielleicht die größte Stadt war. Gut, also dort passiert das nun, dass dieser Zauberer auch von Jesus hört und gläubig wird. Wir kommen damit, ich habe heute wieder mal drei Punkte, damit ich wieder zu der alten Regel eines guten Predigers zurückkehre. Die drei Punkte sind einmal die Voraussetzung zum Dienst und dann das Motiv zu unserem Dienst und schließlich das Mittel zu unserem Dienst. Die Voraussetzung, das ist das Erste natürlich, dass jemand gläubig ist. Das heißt hier in Vers 13, so wurde auch Simon gläubig. Wunderbar, sagen wir, das ist ja eine großartige Sache, dass ein Zauberer, einer, der so richtig mit Okkultismus zu tun hat und ganz weit weg von Gott und seiner Wahrheit, dass der gläubig wird. Großartig. Wenn wir etwas genauer lesen und auch die weitere Geschichte überhaupt auf uns wirken lassen, sehen wir, da bekommt dieses Bild von einem Zauberer, der nun plötzlich umkehrt, dieses Bild von einer Musterbekehrung in Anführungsstrichen, einen Sprung. Er hielt sich zu Philippus, heißt es hier. Ob das nicht schon ein Hinweis darauf ist, dass er sich nicht wirklich zu Jesus hielt, sondern eben nur zu diesem Mann, der von Jesus redete? Er hielt sich zu Jesus, steht nicht da. Er hielt sich zu Philippus. Es ist sicher nicht verkehrt, wenn Menschen, die zum Glauben gekommen sind, auch eine enge Verbindung halten zu ihrem Vater in Christus oder ihrer Mutter in Christus, zu dem also, der ihnen das Evangelium gesagt hat und sie zum Glauben geführt hat. Das ist ja in Ordnung. Paulus ermahnt sogar später einmal dazu, die Gläubigen sollen sich auch an den halten, der ihnen das Evangelium gesagt hat, Väter und Mütter in Christus. Das ist schon wichtig. Aber es kann auch überzogen werden. Es gibt das ja, dass Menschen sich einfach so an andere Menschen klammern, weil von diesen Menschen so eine Faszination ausgeht, weil die einfach so interessant sind und so kluge Dinge sagen vielleicht oder so eine liebe Art haben oder was auch immer, dass sie sich gerne zu diesem Menschen halten, aber die Verbundenheit mit Christus ist damit noch nicht gewährleistet. Sicher, man kann da auch gläubig sein, so im ganz vordergründigen Sinne. Nicht im tiefen biblischen Sinne, im vordergründigen Sinne kann man da auch gläubig sein. Irgendwie hält man das auch für richtig. Und wenn man diesen Menschen achtet, an dem man sich hängt, und der redet von Christus, dann wird man ihm das auch abnehmen. Aber die Verbindung zu Jesus Christus ist nicht unmittelbar, sondern mittelbar. Sie geht über einen anderen Menschen. Hier liegt der Fehler. Dass das hier bei dem Simon so war, geht auch aus anderen Stellen hier so ein bisschen hervor. Das wird angedeutet, etwa Vers 24, dann am Schluss, bittet ihr den Herrn für mich. Als ihm der Petrus das auf den Kopf zusagt, dass er damit ins Verderben rennt mit seiner Haltung, dass da was nicht in Ordnung ist bei ihm, bittet ihr den Herrn für mich. Also die unmittelbare Beziehung von ihm selber zum Herrn, zu Jesus Christus, ist offenbar nicht so da. Da braucht er immer andere, da braucht er Vermittler, die für ihn bitten, die für ihn vor Gott eintreten. Oder auch im Vers 13, erstaunt über die Zeichen, die da geschehen, das regt ihn unheimlich auf. Das gerät außer sich vor Staunen, heißt es hier über die Zeichen. Ich denke, wenn einer im tiefen biblischen Sinne gläubig ist, dann wird er über Jesus staunen und das, was er für uns getan hat und was er für uns ist, nicht unbedingt über die Wunderzeichen. Also, da stimmt etwas nicht bei ihm. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Gläubig sein, ja gut, gläubig sein, das ist ein Begriff, der ist nicht so absolut deutlich. Aber im biblischen Sinne, so wie wir ihn gebrauchen, diesen Begriff, aber im biblischen Sinne heißt das, dass von uns eine Verbindung zu Jesus Christus besteht. Wir sind in ihm und er in uns, wie es an verschiedenen Stellen besonders bei den Paulusbriefen heißt. Er in uns, also da geht es nicht um einen Mittler, an den wir uns halten und der dann vor Gott für uns eintritt. Das ist das priesterliche Denken, wie es aus dem Alten Testament noch bekannt ist, dass also jemand da ist, der dafür angestellt ist sozusagen, der hat dafür zu sorgen, dass mein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Es gibt nach Paulus nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Wir brauchen keinen anderen Mittler. Was nicht heißt, dass wir nicht Seelsorger brauchen, das durchaus. Oder Verkündiger oder Ausleger, Leute mit den verschiedenen Gaben, die ja in der Bibel auch aufgezählt sind. Das gehört dazu. Insofern dürfen wir uns gegenseitig helfen. Das heißt nicht, dass jeder überhaupt nicht auf die anderen zu achten brauchte und Hauptsache sein Verhältnis zu Gott ist in Ordnung und geht dann so stur seinen Weg und merkt manchmal gar nicht, dass es im Grunde, dass sein Verhältnis zu Gott eben doch nicht wirklich das Verhältnis zu Gott ist, sondern dass er selber seinen eigenen Willen dann durchsetzt. Insofern ist die Korrektur durch die anderen, die mit uns Christen sind, natürlich ganz hilfreich und Gott will das auch. Aber sie schaffen nicht die Verbindung von uns zu Gott oder zu Jesus Christus. Das muss er selber machen. Da ist jeder selber gefragt. Eine unmittelbare Verbindung zu Jesus ist die Voraussetzung, dass wir gläubig sind und dass wir für ihn da sind. Schließlich hat nicht der Philippus den Simon neu gemacht. Das kann er nicht, das kann keiner. Das kann nur Jesus. Und wenn er vielleicht mit Dämonen zu tun hatte und belastet war, weil er Zauberer war, kann etwa Philippus die Dämonen vertreiben? Das kann nur Jesus Christus. Kein Evangelist kann uns neues Leben geben. Das gibt uns Jesus. Der Evangelist kann davon reden, kann es uns klar machen. Bitte. Ja. Ja. Aber ja. Das ist vielleicht jetzt ein Missverständnis. Also es geht mir jetzt darum, es geht nicht darum, um den Dienst, den der Philippus oder nachher der Petrus und Johannes tun, also von dieser Seite aus. Es geht jetzt zunächst mal um den, an dem der Dienst getan wird, also der Simon, ne? Der die falsche Einstellung hat, der sich an Menschen bindet und nicht an Jesus Christus selber gebunden hat. Der nicht mehr kann. Ja, in dem Fall. Das weiß ich nicht. Ja, aber was der Petrus und der Johannes nachher mit ihm tun, das ist ja auch nicht, dass sie sagen, wir beten jetzt über dir und legen dir die Hände auf und treiben die bösen Geister aus, sondern sie sagen zu ihm, bitte du, dass dir das vergeben werden möge. Also das ist schon die eigene Verantwortung, die dieser Mann hat. Natürlich ist das, wenn ihm das klar geworden ist, dass da was nicht in Ordnung ist, ich weiß nicht, ob da okkulte Bindung dann noch da war, kann durchaus sein, natürlich ist das klar, dass andere dann seelsorglich helfen, dass sie ihm Vollmacht den bösen Geistern gebieten können und so, aber hier appellieren auch Petrus und Johannes an ihn selber. Bitte du Gott. Gut, also das ist also die eine Voraussetzung, dass jemand, ja, was heißt die eine Voraussetzung, das ist die Grundlage sozusagen, dass jemand gläubig ist, und zwar eben in diesem Sinne, dass er selber den Kontakt zu Jesus Christus hat. Gehen wir vielleicht da mal noch einen Schritt weiter. Da ist noch ein Fehler, den der Simon begeht. Ich möchte es mal so formulieren, er wollte nicht selber den Heiligen Geist haben, sondern die Gabe, ihn zu vermitteln. Also es heißt ja, dass der Petrus und Johannes kamen und dann den Leuten die Hände auflegten und die bekamen den Heiligen Geist. Man weiß nicht so ganz genau, auch ich habe da Verschiedenes auch nachgelesen von Leuten, die sich da mit dem Griechisch da genau auskennen und so. Man weiß nicht so ganz genau, wie das zu verstehen ist. Es ist ja nach der Lehre des Paulus etwa im Galaterbrief, kann ja niemand gläubig werden ohne den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist muss schon am Wirken sein. So könnte man hier auf zwei Weisen das auslegen. Ich sage es nur, ich möchte mich jetzt nicht auf eine Weise festlegen. Man könnte einerseits sagen, gläubig waren sie eben alle noch nicht im Vollsinn des Neuen Testamentes, dass der Heilige Geist ihnen die Heilswahrheiten aufgeschlossen hat. Und das musste erst noch kommen. Denn später gibt es das nicht, dass man den Heiligen Geist nicht hat und trotzdem gläubig wird. Also der Heilige Geist müsste dann eigentlich da sein. Es könnte also so sein, dass der Heilige Geist gefehlt hat und ihr gläubig sein war etwas provisorisch. Sie haben angefangen, sich dafür zu interessieren. Da war auch, wie wir es bei Simon gesehen haben, die Verbundenheit zu Jesus noch nicht echt. Es könnte aber auch die andere Auslegung möglich sein, dass sie den Heiligen Geist insofern hatten, dass sie im Vollsinn gläubig wurden an Jesus, aber die besonderen Auswirkungen des Heiligen Geistes, was auch damals mit etwa mit Zungenreden und Prophetie und solchen Dingen verbunden war und auch eine gewisse Ekstase dann, wie es in der Apostelgeschichte uns an verschiedenen Stellen berichtet, schon bei Pfingsten und auch später noch, dass diese Auswirkungen nicht zu sehen waren. Es könnte einiges darauf hindeuten, weil das dann immer offensichtlich ist, wenn der Heilige Geist auf die Menschen fällt. Also könnte so etwas gemeint sein. Das weiß ich nicht. Ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig in diesem Zusammenhang. Aber wichtig ist, dass wir das bei dem Simon sehen. Es ist nicht davon die Rede, dass er selber den Heiligen Geist verlangt oder gar mehr oder die Fülle vom Heiligen Geist haben will, sondern dass er Geld anbietet, damit er die Gabe bekommt, wie die Apostel auch, den anderen den Heiligen Geist zu vermitteln. Kann das sein, dass wir manchmal mehr tun möchten an anderen und für Gott im Auftrag stehen und etwas bewirken wollen, ohne dass Gott an uns selber wirklich erst zutiefst gewirkt hat und bei uns Veränderungen herbeigeführt hat. Ein Spiegel kann nicht in eine dunkle Ecke Licht werfen, wenn er nicht selber erleuchtet ist, wenn er nicht selber das Licht erst einfängt. Ein Rohr kann nicht Wasser führen von der Quelle zu dem Menschen, der es nutzt, ohne dabei selber in nass zu werden oder so. Sie verstehen die Bilder? Also, wir können nicht für Gott wirken, wenn er nicht an uns gewirkt hat. Das geht nicht. Gott ist souverän, er macht das manchmal, dass er durch Leute auch, die selber nicht im Glauben stehen oder die selber nur unvollkommen in der Nachfolge Jesu stehen, dass er durch die auch andere anspricht. Das kommt mal vor. Aber es ist relativ selten, es ist nicht der Normalfall. Wir müssen uns also fragen, ist es vielleicht so, dass wir von Jesus und von der Freude, die wir in der Gemeinschaft mit ihm haben, reden und bei uns selber ist von der Freude gar nicht so viel da? Oder dass wir von der Fülle, die er anbietet, anderen etwas sagen, vielleicht auch, weil das in der Gemeinde von uns so erwartet wird und man spricht eben gerne so davon, aber irgendwie ist die Fülle bei uns, es tröpfelt bei uns nur, es strömt nicht, es tröpfelt nur. Wir reden von Glaube und Hoffnung und Zuversicht und so im Glauben, aber sind selber oft ängstlich und verzweifelt. Wie gesagt, Gott kann auch manchmal durch uns wirken, wenn wir nicht für ihn bereit sind, wenn er bei uns nicht vorher wirken konnte, weil wir uns verschlossen haben. Aber das Normale ist eigentlich etwas anderes, ist, dass wir uns von ihm erst beschenken lassen und dann damit andere beschenken können. Nicht wie so, noch ein Bild, wenn Sie gestatten, ein Bergführer, der seine Truppe bis auf halbe Höhe des Berges führt und dann sagt, jetzt lasst mich hier auf der Alm mal sitzen bleiben und eine Buttermilch trinken und so und ihr könnt mal darauf gehen, achtet darauf, dass ihr den richtigen Weg findet und so und wenn er wieder zurückkommt, nehmt dich wieder mit runter. Das ist kein Bergführer. Also wenn einer geistlich etwas bewirken will, muss er vorangehen. Gott muss an ihm etwas bewirken können. Wollen wir, dass die anderen nur in Anführungsstrichen so werden wie wir? Ist das eigentlich genug fürs Reich Gottes, wenn sie alle so sind wie wir? Ich denke, das kann uns auch zur Buße führen, diese Frage. Kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere von uns sagt, auch wenn sie nur alle so sind wie ich, dann ist schon in Ordnung. Paulus konnte sagen, werdet meine Nachahmer. Also macht es so wie ich. Das dürfen wir ihm nicht als Angeberei unterstellen. Also da war sicher diese Gewissheit da. Mein Verhältnis zu Jesus Christus, natürlich nicht aufgrund seines Verdienstes, sondern aufgrund dessen, was Jesus ihm geschenkt hat. Das ist etwas, das sich andere zum Vorbild nehmen können. Petrus und Johannes, die dann den anderen die Hände auflegen und ihnen den Heiligen Geist vermitteln, sozusagen durch die Handauflegung, die waren selbst vom Heiligen Geist erfüllt. Die taten nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Die sahen nicht im Auge des anderen den Splitter und den Balken im eigenen Auge nicht. Die waren nicht blinde Blindenleiter, sondern die sahen. Also Sie kennen diese Worte ja, das sind ja alles Worte, die Jesus von den Pharisäern gesagt hat. Und die Pharisäer, die haben wirklich keine Frucht gebracht für Gott. Die haben nur sich selbst, waren sie selbst genug, indem sie alle Gebote, die sie selbst oder ihre Vorgänger aufgestellt haben, möglichst genau eingehalten haben. Aber da kam nichts bei raus. Da wurde nicht Reich Gottes gebaut. Die 11 Jünger, und dazu gehörten Petrus und Johannes ja auch, waren vor Pfingsten auch ängstlich. Und die Aufforderung zur Mission hätte bei ihnen nichts gebracht oder hat bei ihnen nichts gebracht. Aber Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist der Anfang, dass Gott selber an uns wirken kann, dass er uns den Heiligen Geist gibt in Fülle, dass uns die Kraft gibt und die Gaben, die dazu nötig sind, dass wir das alles von ihm nehmen und dadurch fähig werden, für ihn zu wirken. Das habe ich jetzt mal so unter Voraussetzungen zusammengefasst. Jetzt käme das Zweite, das Motiv zum Dienst. Es liegt auf der Hand, obwohl es nicht so ausdrücklich hier gesagt worden ist, es könnte durchaus sein, dass das Motiv dieses Mannes, Simon, einfach war, er möchte gerne wieder Einfluss haben, er möchte etwas Großes sein. Da ist mehrmals in den Versen 9 bis 11 etwa, ja, 9 bis 11, von dem Wort groß die redet, der zog sie alle in seinen Bann, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Also da war viel von Größe die Rede. Alle haben zu ihm aufgesehen, er hat sie in seinen Bann geschlagen. Und das ist ja ein tolles Gefühl, nicht wahr, wenn einer so Einfluss hat, wenn alle an seinem Mund hängen und alle auf ihn sehen, ihm Ehre entgegenbringen. Und das ist nun auf einmal nicht mehr da. Jetzt ist er nur noch einer in der Gemeinde, einer wie die anderen auch. Er konnte nun nicht mehr seine Zauberei betreiben, das passte natürlich da nicht und so. Und ja, was ist er denn jetzt auf einmal? Hat er überhaupt noch irgendwas zu sagen? Er ist plötzlich nicht mehr groß, 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 sondern er ist ja klein, durchschnittlich, wie die anderen auch. Es ist nichts Besonderes mehr. Viele Menschen sind in der Versuchung, wenn sie gläubig werden, auch schon einige Zeit danach oft, etwas von dem alten Leben hinüberzuretten in das Neue. Etwas von dem Einfluss, den sie hatten, als sie noch nicht gläubig waren, den sie in der Welt hatten, vielleicht auch in die Gemeinde Jesu hinüberzuretten. Ich kenne eine Gemeinde, das ist inzwischen wahrscheinlich anders, weil es viele Jahre her ist, aber da waren ungeheure Missstände und die Schwester erzählte mir davon, das und das ist schlecht und jenes müsste man eigentlich ändern. Sag ich, ja, warum machen sie es denn nicht? Ja, es geht nicht, unser Vorsitzender möchte nicht und so. Ja, wie denn? Hat der Vorsitzende alleine zu bestimmen oder wie? Stellte sich raus, der Vorsitzende finanzierte das Ganze, er hatte so einen kleinen Betrieb und hatte da genügend Einkommen. Die anderen Leute konnten kaum was spenden und es hing alles von ihm ab. Und er wusste, wie es gehen muss und er bestimmte dann, wie es lief. Also alles war auf einen Menschen fixiert, der im weltlichen Bereich was zu sagen hatte. Und nun hatte er im geistigen Bereich natürlich auch was zu sagen. Und das ist ja in der Welt so, nicht wahr? Wer es Geld gibt, hat auch zu bestimmen. Und warum soll das in der Gemeinde Jesu nicht auch so sein? Wer es hauptsächlich das Geld gibt, der hat zu bestimmen. Nein, so ist es nicht in der Gemeinde Jesu Christi. Und wenn es so ist, ist es verkehrt. Das, was in der Welt, in der gottfernen Welt an Maßstäben gilt, das gilt nicht in der Gemeinde Jesu. Wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener, sagt Jesus. Wie dem, der meint, er könnte Geld und Einfluss und Redetalent und was es sonst sein mag, einsetzen, um in der Gemeinde zu Ehren zu kommen. Es sei denn, Gott heiligt das. Natürlich darf das alles eingesetzt werden. Natürlich kann auch das Geld, soll ja sogar eingesetzt werden für Gott. Natürlich sollen auch die Gaben und Fähigkeiten eingesetzt werden für Gott. Aber Gott muss sie heiligen. Es darf nicht dazu dienen, dass wir zu Amt und Würden kommen in der Gemeinde Jesu Christi. Fast möchte man den Simon ja ein bisschen in Schutz nehmen. Er ist noch relativ neu dabei und er weiß das vielleicht noch nicht so alles. Er wusste es nicht besser. Aber wir wissen es doch. Nicht wahr? Wir wissen es doch besser. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, die Fürsten herrschen und haben Gewalt, aber so soll es unter euch nicht sein. Unter euch der Größte sein will, der sei aller Diener. Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, kein Jünger ist über seinen Meister. Und wir wissen, wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat und gesagt hat, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, wie ich es euch getan habe. Es kann nicht sein, dass wir nach oben streben, dass wir um Einfluss ringen. Und wenn wir dann den Dienst für Jesus tun wollen oder wir sagen, es wäre der Dienst für Jesus und wir bilden uns vielleicht auch tatsächlich selber ein und das Ganze dient nur dazu, um unseren Einfluss zu vergrößern, weil das vielleicht ein gutes Gefühl ist, so von anderen anerkannt zu werden und etwas zu gelten, das ist furchtbar. Manchmal gelingt das auch. Manchmal gelingt es, dass Menschen, die sich Ehre suchen in der Gemeinde, auch tatsächlich welche kriegen. Gott schiebt da nicht immer einen Riegel vor. Aber, um das auch mit einem Jesuswort zu sagen, sie haben ihren Lohn dahin. Das ist nichts, was in der ewigen Welt noch gilt. Sie haben ihren Lohn dahin, das heißt, sie kriegen dann keinen mehr, sie hatten ihn schon. Gott verdirbt ihnen gar nicht den Spaß, den sie daran haben, etwas Besonderes zu gelten. Aber in jener anderen Welt gibt es keinen Lohn mehr für diesen Dienst. Das ist ein erhebendes Gefühl vielleicht. Vielleicht sucht jemand Selbstbestätigung und in seinem Betrieb oder in seiner Nachbarschaft oder so kriegt das nicht. Vielleicht kriegt er sogar in seiner Familie. Es gibt ja so Geschichten von Leuten, die etwa Brüdern, die bei ihrer Frau unter dem Pantoffel stehen und dafür sind sie umso strenger in der Gemeinde und regieren die Gemeinde und so. Können ruhig lächeln, ich weiß nicht, ich kenne ihre Gemeinde nicht und so. Aber soll es alles geben? Die Bestätigung, die man anderswo nicht kriegt, die kriegt man vielleicht in der Gemeinde. Aber wer das als Motiv hat für seinen Dienst für Jesus, der hat seinen Lohn dahin. Wer Erfolg sucht, hat seinen Lohn dahin. Der hat keine Frucht mehr für die Ewigkeit zu bringen. Dienst für Gott ist das alles nicht. Es gibt noch viel mehr falsche Motive, etwa, dass jemand sein Gewissen beruhigen will mit Dienst. Dass er sich immer unbefriedigt fühlt und weiß es vielleicht gar nicht so ganz klar im Bewusstsein, aber irgendwie spürte, dass da ist was nicht in Ordnung. Da müsste eigentlich etwas zwischen Gott und mir geklärt werden, aber man deckt es lieber zu. Und wenn man dann eifrig arbeitet und für Gott im Einsatz ist, für Gott in Anführungsstrichen, und sich ordentlich engagiert und viel Zeit und Kraft investiert in der Gemeinde, dann kann man das leichter vergessen. Dann kann das, was wir so lieber unter den Teppich gekehrt lassen, auch da unten bleiben, dann drängt uns das nicht weiter. Wir setzen uns ja so ein, was kann man uns noch für einen Vorwurf machen? Man kann auch vor der Stille fliehen in den Dienst, wo Gott eigentlich uns erstmal selber ansprechen will und bei uns etwas zurechtbringen will. Man kann seine Komplexe kompensieren im Dienst und vieles andere. Dazu soll Gott sich stellen? Nein, das wird er nicht tun. Ob Gott Wert legt auf die Mithilfe von Simon, damit Leute den Heiligen Geist empfangen, freut es sich riesig, dass der Simon nun sein Geld einsetzt, damit da auch was passiert. Nein, da ist Gott nicht drauf angewiesen. Sehen wir uns dagegen die Apostel an. Was machen die denn? Was haben die für ein Motiv für ihre Arbeit, für ihren Dienst? Ich denke, wenn wir sie fragen könnten, Petrus und Johannes, warum tut ihr das eigentlich? Hättet ihr auch in Jerusalem bleiben können oder... Was ist eigentlich euer Motiv? Gut, da gibt es vieles zu sagen. Jesus hat uns beauftragt und so. Aber ich denke, sie würden das so ähnlich sagen, wie es Petrus gesagt hat damals am Anfang der Apostelgeschichte. Wir können ja nicht anders. Wir müssen davon reden, weil wir davon erfüllt sind. Dumme Frage eigentlich, was ist unser Motiv? Wir haben Jesus erlebt. Wir sind davon erfüllt und es sprudelt über. Wir müssen davon reden. Sie selber haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist in ihnen nötigt sie einfach auch zu handeln für Gott. Wir müssen nicht fragen, was ist jetzt das richtige Motiv und vielleicht eine Liste machen, erstens, zweitens, drittens, abhaken, habe ich das erledigt, habe ich das erledigt, bin ich hier nicht auf dem Holzweg und so, sondern wir dürfen um den Heiligen Geist bitten, dass er uns erfüllt, so dass wir gar nicht anders können und dann werden wir es schon richtig machen. Dann wird Gott schon bestätigen, was wir tun. In Gehorsam und in Liebe und in Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. So viel zum Motiv. Und dann noch das Dritte, das Mittel. Simon meinte, durch Geld könnte er etwas für Gott erreichen oder natürlich auch für sich selber. Ist lächerlich. Wir wissen alle, das kann man nicht tun. Man kann nicht sich das Heil oder auch nicht die Befähigung, die Vollmacht zum Dienst erkaufen mit Geld. Die Simonie, wie man früher, besonders im Mittelalter sagte, ist was anderes. Das ist nicht damit gemeint. Da ging es um, die haben das nicht richtig verstanden. Da ging es um den Kauf von Ämtern. Aber hier geht es ja nicht, dass er ein bestimmtes Amt kaufen will, sondern er will tatsächlich die Befähigung kaufen, den Heiligen Geist zu vermitteln, etwas zu bewirken im Reiche Gottes. Geld und Geist sind was Grundverschiedenes, das gehört nicht zusammen. Natürlich gehört zusammen in dem Sinn, dass wir, wenn wir Gott dienen wollen, wenn wir von seinem Geist erfüllt sind, er dann auch über unser Geld herrscht. Ihm gehört auch unser Portemonnaie, insofern natürlich. Aber wir können nicht durch das Geld geistliche Dinge erreichen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Geld ist nicht schlecht, grundsätzlich schlecht, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Petrus und Johannes schimpfen ja auch nicht über das Geld, sondern sie schimpfen über das falsche Denken von Simon. Die Gemeinde braucht auch Geld, natürlich. Jesus hat sogar gesagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also man kann das Geld durchaus einsetzen, das ist nicht völlig beiseite zu schieben. Natürlich gehört das Geld dazu zum Reich Gottes, weil es eben zu uns Menschen in dieser Welt gehört. Und wenn Gott uns in jeder Hinsicht erfüllt, wenn sein Geist uns bestimmt, bezieht sich das auch auf unseren Besitz. Aber Dienst für Gott ist etwas anderes. Da geschieht etwas tief in uns oder in dem anderen Menschen, an dem wir wirken wollen, worauf wir keinen Einfluss haben, wo wir nicht hinkommen. Geistliches kann eben nur durch den Geist geschehen. Sonst ist es nicht geistlich. Wunderbares kann nur geschehen, wenn Gott ein Wunder tut, denn wir können das nicht, wir können kein Wunder tun. Göttliches muss Gott selber machen und wir sind nicht Gott. Wehe, wenn wir so tun, als wären wir es. Wehe, wenn wir Menschen ändern wollen nach unserem Bild. Niemand von uns wird wahrscheinlich Vollmacht erkaufen wollen durch Geld. Das wissen wir nun auch mehr oder weniger, dass das nicht geht. Aber wir können uns ja fragen, was gibt es bei uns so für falsche Mittel, die wir gerne einsetzen wollen? Ich denke etwa so an die Kraft der Worte. Nicht wahr? Das ist ja so bei uns in der Gemeinde, es wird ja viel geredet. Es wird ja immer gesprochen. Wenn wir zusammenkommen, wird entweder gesungen und gebetet oder meistens dann geredet. Also das gehört bei uns so dazu. Anders als beim Kaninchenzüchterverein, die reden zwar auch, aber nebenbei pflegen sie ihr Kaninchen oder die anderen basteln Segelflugzeuge oder was. Da kann man was anderes tun, aber bei uns wird sehr viel geredet. Da kann man nun in die Gefahr kommen, das Reden für das Wichtigste zu halten. Und wenn einer gut reden kann, wenn einer markige Sprüche machen kann, sprühende Gedanken, zündende Reden und so, dann meint er vielleicht, das wäre das Reich Gottes. Aber das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Nicht die Worte, nicht die Kraft der Worte, die Überzeugungskraft eines guten Redners oder eines liebevollen Seelsorgers oder eines guten Menschen mit guten Diskussionsbeiträgen oder so. Nicht das bewirkt, dass etwas geschieht. Das ist alles menschlich. Natürlich kann Gott es gebrauchen. Kann Gott die Worte gebrauchen, so wie er auch das Geld gebrauchen kann. Aber wir können mit Worten ebenso wie mit Geld nichts erreichen. Das muss er selber machen. Und er kann dies allenfalls als Werkzeug benutzen. Oder ein anderes Beispiel, was so ein falsches Mittel sein kann, die Tat. Natürlich gehört die Tat dazu, dass wir etwas tun, dass wir nicht nur reden von geistlichen Dingen, sondern dass wir es auch in die Tat umsetzen, dass wir auch anderen gegenüber beweisen durch unsere Tat, dass wir sie lieben, so wie Jesus uns liebt, sonst können sie ja unsere Worte gar nicht abnehmen. Aber es ist auch modern geworden, dass man sagt, also wir sollten nicht so viel reden, etwa in der Mission, wenn wir zu anderen Völkern, in andere Kulturen kommen. Wir sollten einfach ihnen durch die Tat beweisen, dass wir anders sind. Wir können medizinische Hilfe leisten und dies und jenes, Entwicklungshilfe und so. Aber reden wollen wir nicht so viel vom Evangelium. Und manche, die wohlwollend sind, sagen dann auch noch, wir wollen so viel tun, dass die Leute fragen, warum tut ihr das? Und dann können wir ihnen ein Zeugnis sagen. An sich schon ein ganz guter Gedanke, nur die Erfahrung ist meistens, dass die anderen dann doch nicht fragen oder es kommt jedenfalls relativ selten vor. Aber durch die Tat selber, so wichtig sie ist und so sehr Gott sie haben will und so sehr es stimmt, dass er durch unser Tun auch etwas bewirken kann am anderen, die Tat selber ist es nicht, die den anderen ändert, sondern Gott ist es. Nicht, was wir machen. bewirkt etwas. Das ist ein falsches Mittel. Oder noch ein anderes falsches Mittel, etwa so psychologische Hilfen. Ich war, das ist auch so eine etwas neuere Erscheinung, dass man sich so genau auskennt, von Freud bis Adler und was weiß ich, was die weißen Herren alles so herausgekriegt haben, was ja wahrscheinlich auch alles nicht so falsch ist. Und dass man dann so meint, wenn ich das so weiß, also der und der hat die und die Geschichte hinter sich und in der Geschwisterkonstellation ist der an der und der Stelle und also ist der so und so und dass man das alles genau einordnen kann, ich weiß nicht, wer sich damit schon von Ihnen befasst hat, ich will das nicht verachten, das ist genauso wie die schon erwähnten Dinge, die Worte oder das Geld und so, auch ein gutes Mittel, das Gott gebrauchen kann. Aber es ist nicht letzten Endes das Mittel, mit dem wir etwas Geistliches bewegen können. Das muss Gott selber machen, das muss sein Geist machen. Wer das beherrscht, wohlan denn, man kann es gebrauchen, man kann es einsetzen, aber niemand wird davon neu geboren und kommt zum Glauben an Jesus Christus, dass ich analysieren kann, welchen Schaden bestimmte Erziehungsmethoden oder Erlebnisse in seiner Kindheit vielleicht bei ihm zurückgelassen haben oder so. Das kann alles eine Hilfe auf dem Weg sein, aber letzten Endes muss Gott selber durch seinen Geist es tun. Man kann, wenn man sich da auskennt und Erfahrung hat, andere Leute so lange bekneten oder vielleicht ganze Gruppen so lange bekneten oder sich gegenseitig bekneten lassen, bis irgendetwas sich ändert. Und dann kommen sie alle ganz bewegt aus so einer Versammlung raus. Und es sind aber nur seelische Wirkungen. Es ist nichts von Gott her geschehen. Wir dürfen Gott nicht dazwischen fuschen. Er muss es tun. Also keine falschen Mittel einsetzen, wie Geld oder Worte oder psychologische Kenntnisse oder so, die dürfen wir einsetzen, wenn sie von Gott geheiligt sind, wenn er der Herr ist, wenn es um die Ausbreitung seines Reiches geht, wenn er darüber regieren darf. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, dass Sie beim Nachdenken über das alles tief erschrocken sind. Wie oft haben wir da falsch gehandelt, haben uns selber gemeint, haben aus falschen Motiven heraus gehandelt, mit falschen Mitteln. Petrus war ja auch entsetzt hier, dass du verdammt werdest mit deinem Gelde. Aber, und das möchte ich dann am Schluss einfach noch so als Trost sagen, damit das nicht so im Raum steht, dass wir nur erschrecken müssen. Natürlich müssen wir auch erschrecken über das, was bei uns falsch ist. Aber es gibt einen Ausweg. Es gibt die Möglichkeit, dass was anders wird. Bitte Gott, dass dir vergeben werden möge die Tücke deines Herzens. Also das, was bei dir verkehrt läuft, tu Buße, Gott vergibt, kehre um. Und wenn du umkehrst, und das sage ich jetzt nicht nur, weil es hier der Petrus dem Simon sagt, sondern das sagt Gott uns allen, das darf ich Ihnen auch sagen, wenn wir umkehren, auch mir selber sage ich das, dann kann und will Gott uns wieder neu gebrauchen und durch uns sein Reich bauen. Ich weiß nicht, ob Simon umgekehrt ist, das steht hier nicht da. Wenn er umgekehrt ist, oder sagen wir es im Konjunktiv, wenn er umgekehrt wäre, glauben Sie, dass Gott sich abgewendet hätte und gesagt hätte, mit dem will ich nichts zu tun haben? Ganz bestimmt nicht. Wenn wir unsere falschen Motive bekennen, wenn wir ihm sagen, wir möchten all das ablegen und wir tun Buße über dem, bitten um Vergebung und versprechen uns ihm neu, ich bin überzeugt, dass er uns als seine Diener gebraucht, dass er uns zu brauchbaren Werkzeugen in seinem Reich macht. Auch Petrus war ja mit falschen Motiven und mit falschen Mitteln ans Werk gegangen. Typisches Beispiel etwa, als Jesus gefangen genommen wurde und er hat sein Schwert gezogen und Jesus musste ihm sagen, aber Petrus, steck dein Schwert wieder ein. Das ist doch nicht das Mittel, mit dem man Reich Gottes baut, das Schwert. Und er hat versagt, indem er Jesus verleugnet hat. Und Jesus hat ihn zurechtgebracht. Und nun gebraucht er ihn. Nachdem er umgekehrt ist, nachdem er Buße getan hat und Jesus ihn neu angenommen hat, jetzt kann Gott ihn gebrauchen, kann Jesus ihn gebrauchen. Und jetzt darf er den Heiligen Geist vermitteln und andere zum Glauben führen. Oder bei Johannes, das scheint mir fast hier, dieser letzte Vers auch ein Hinweis darauf zu sein. Johannes hatte in fleischlicher Weise reagiert, er hat mit seinem Bruder zusammen, wollte er Jesus beeinflussen, sich schon festzulegen, dass er einen Ministerposten kriegt. Und dann erinnere ich besonders an diese Stelle, wo die beiden Brüder mal Jesus sagen, als sie durch Samaria zogen, also auch durch diese Gegend, und sie wurden nicht aufgenommen, mussten also draußen bleiben und irgendwo unter Bäumen kampieren und haben vielleicht nichts zu essen gekriegt. Herr, lass doch Feuer vom Himmel fallen auf diese Städte oder Dörfer. Ist das nicht fleischlich? Ist doch ein völlig falscher Weg. Der hat doch keine Ahnung gehabt zu der Zeit, der Johannes. Und Jesus musste ihm das klar machen. Und jetzt, deswegen denke ich, es ist nicht Zufall, dass das hier so ausdrücklich auch steht. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Also war wahrscheinlich das Dorf dabei, wo sie damals gesagt haben, Herr, lass Feuer vom Himmel auf dieses Dorf fallen. Und nun gehen sie hin und predigen das Evangelium von Jesus in diesen samaritischen Dörfern. Die waren doch alle auch auf dem falschen Weg und Gott hat sie trotzdem gebraucht, hat sie zurechtgebracht. Jesus kann aus verkorksten Jüngern brauchbare Diener machen, auch aus uns. Aus Egoisten, wie wir es sind, aus Flaschen, aus Nieten und so Nieten auch und aus Feiglingen, aus Hitzköpfen, aus Egoisten. Kann Jesus brauchbare Leute machen, wenn sie sich ihm zur Verfügung stellen, wenn sie Buße tun für das, was in ihrem Herzen falsch ist. Aber eben nicht so wie bei Simon, bittet ihr für mich, sondern das müssen wir schon selber tun. Wollen wir auch tun, wollen beten. Herr Jesus, du siehst, was bei uns nicht in Ordnung ist. Du siehst, wo wir die Voraussetzungen oft gar nicht erfüllen, für dich da sein zu können, wo es um uns geht, wo wir selber uns meinen, wo wir vielleicht lieber vor den anderen groß dastehen wollen, statt dass du groß wirst. Und wo wir falsche Mittel einsetzen, wo wir meinen, wir hätten die Dinge im Griff und dir nicht alles überlassen. Du siehst, was so alles falsch ist bei uns, aber wir trösten uns damit, dass du auch mit Petrus und Johannes zurechtgekommen bist und mit vielen anderen. Und wir wollen dich herzlich bitten, komm du mit uns auch zurecht und lass uns Leute werden, die du gebrauchen kannst für den Bau deines Reiches. Hab Dank dafür. Amen. Amen.